Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag wünsche ich. Während der Berlinale sind wir mit der Sendung Im Gespräch ja umgezogen, und zwar direkt auf die Berlinale, in die Audi Berlinale Lounge, direkt gegenüber vom Berlinale Palast. Das hat den einfachen Grund, dass wir die ganzen Filmschaffenden hier am allerbesten treffen können. Mit ihrer geringen Zeit kommen sie da zu uns. Und heute ist zu uns gekommen der Regisseur Burhan Kobani. Da freue ich mich sehr drüber, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Herr Kobani ist bereits zum zweiten Mal auf der Berlinale im Wettbewerb vertreten. Dieses Mal mit dem Film Berlin-Alexanderplatz. Und das ist etwas ganz Besonderes, heute darüber zu sprechen, denn die Premiere steht noch bevor. Und was mich mal interessieren würde, wie ist da so kurz vor der Premiere, wenn man so jahrelang an einem Projekt gearbeitet hat, wie ist das Gefühl jetzt so kurz vor der Premiere, wo man, glaube ich, nichts mehr ändern kann?
Hosen gestrichen voll.
Hosen gestrichen voll. Ich werde Sie mal darauf hinweisen, das Mikro ein wenig höher, damit wir den Gefühlen viel mitkriegen.
Also es ist natürlich total aufregend. Also hier in meiner Heimatstadt, in diesem riesigen, tollen Kino, meinen Film, an dem ich jetzt irgendwie seit 8 Jahren sitze, zu zeigen. Und trotzdem, es ist wirklich unheimlich, weil da werden dann 2000 Leute sitzen und die Weltpresse und werden sich ein Urteil bilden über mein Baby. Und stellen Sie sich vor, Sie kommen gerade irgendwie aus dem Kreissaal und dann sagt jemand, ja, sieht nicht so gut aus, könnte ein bisschen kürzer, ein bisschen größer sein, warum hatten das jetzt schwarze Haare? Nö, lustig finden wir es auch nicht.
Ja, also das ist tatsächlich so. Ich habe so gedacht, wenn man zum zweiten Mal vielleicht auf der Berlinale ist, ist man schon ein bisschen cooler, aber ist nicht so, geht immer von der Premiere so, ja?
Also ich habe, gestern konnte ich gar nicht schlafen und ich bin gestern um 2 ins Bett gekommen und heute um 7 aufgewacht. Ich lag steif in meinem Bett. Und bin durch meinen eigenen Film gegangen und habe gemeint, okay, das werden die gut finden, das werden die schlecht finden, das werden sie gut finden. Und es ist wirklich furchtbar, dass man dieses Gefühl hat. Und das vergeht auch irgendwann. Irgendwann merkt man, okay, der Film kann für sich stehen, aber es ist halt noch so ein bisschen Geburtsschmerz und es ist noch so ein bisschen, man muss das Kind so ein bisschen loslassen, bis es laufen lernt und dann ist auch wieder gut. Nur am Anfang ist es halt, ich nehme das halt alles so persönlich. Wenn das Publikum nicht mitgeht und es ihm nicht gefällt, dann tut mir das halt weh. So. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ab dem Moment, wo es auf der Leinwand ist, ist es nicht mehr meins. Und dann muss ich damit leben, dass Sie damit umgehen.
Burhan Kobani hier zu Gast im Gespräch stellt seinen Film vor Berlin-Alexanderplatz. Wir begleiten Sie zumindest heute so ein bisschen über diese harte Wartezeit. Berlin-Alexanderplatz haben Sie sich ja vorgenommen, den großen Erfolgsroman, den eigentlichen Erfolgsroman von Alfred Döblin, 1929, haben Sie ins Heute übersetzt. Franz Bieberkopf heißt bei Ihnen Francis und kommt aus Westafrika, ist geflohen. Was hat ein Flüchtling und ein straffällig gewordener Lohnarbeiter, Franz Bieberkopf, was haben die gemeinsam? Was haben die miteinander zu tun?
Also für mich war es so, dass ich bin sehr, sehr lange, hatte ich diesen Roman im Kopf. Ich habe den mit 16, 17 zum ersten Mal gelesen und dann immer wieder. Und ich kam nach Berlin und bin an die Hasenheide gezogen. Das ist ein relativ bürgerlicher Park, aber es ist auch ein Drogenpark. Da sind vor allem schwarze Jungs, die halt Gras verticken. Und ich wollte halt immer eine Geschichte über diese Männer erzählen. Und weil ich das beschissen fand, dass die ganze Zeit Familien mit ihren Kindern durch diesen Park laufen und immer so ein Ist-Gleichzeichen haben. Schwarzer Mann ist gleich Drogendealer. Und ich wollte das irgendwie ändern, dem Gesicht geben, diesen Menschen irgendwie eine Plattform geben, damit sie anders angeschaut werden. Und ich habe halt gemerkt, dass dieser Roman, ja, Vertragsarbeiter aus den 20er Jahren, aber eben auch ein Proletarier, auch ein Kleinkrimineller, jemand, der am Rande der Gesellschaft lebt, der nicht wirklich in unserem Leben ist, dazugehört, den wir nicht anschauen, aber der Teil unserer Community ist. Und so ging es mir eben auch in der Beobachtung in diesem Park.
Das heißt, zwei Welten prallen aufeinander, sowohl 1929 im Berlin-Alexanderplatz, nur Außenseiter in Döblins Roman, so ist das in Ihrem Film auch. Ja? Also die Außenseiter, die Welt der Flüchtlinge, mit denen wir als Mehrheitsgesellschaft nichts zu tun haben?
Ich glaube, alle meine Filme handeln von diesen Außenseitern. Also meine Eltern kommen aus Afghanistan, die sind 1979 geflüchtet Und ich kann nicht anders, als ihre Geschichte fortzusetzen. Also stellen Sie sich vor, von heute auf morgen sind Sie in einem fremden Land mit 2 Koffern, sprechen die Sprache nicht, haben nicht mehr den Rückhalt der Familie, haben nicht mehr dieses Gefühl der Sicherheit und das Gefühl der Würde, irgendwie zu Hause zu sein und dazustehen. Und das hat sich irgendwie auch auf die Kinder meiner Eltern, also auf mich und meinen Bruder übertragen. Und wir tragen das mit uns weiter. Und ich versuche das irgendwie in diesen Filmen, die ich gemacht habe, und die handeln alle von diesem Thema, zu verarbeiten. Also in meinem ersten Film ging es um die muslimische Community, also drei junge Muslime, die Shahada. Irgendwie, genau, der lief damals hier auch im Berlinale Palast. 3 junge Muslime, die auf der einen Seite irgendwie gut in ihrem Glauben sein wollen, aber andererseits halt in dieser Welt leben, wo alles möglich ist, wo alles anders ist. In unserem zweiten Film ging es um die Ausschreitung in Rostock-Lichtenhagen 1992. Und im Mittelpunkt standen in unserem Film damals rechtsradikale Jugendliche aus Ostdeutschland. Und für mich war das halt ein ähnliches Gefühl, dass ihnen, du bist irgendwie 14, 15, 16 Jahre alt in der DDR, dann gibt es die Wende und plötzlich wachst du in einem Deutschland auf, das nicht mehr dir gehört, wo du nicht mehr reingehörst, wo du fremd bist in deinem eigenen Land. Und jetzt erzählen wir dieses Fremdsein weiter.
Auf die anderen Filme kommen wir auch noch zu sprechen, weil da noch viele Fragen sich auch immer wieder, ja auch vielleicht sogar neu stellen, wenn man die Filme nach ein paar Jahren mal wieder sieht. Jetzt Berlin-Alexanderplatz. Bei Döblin sind es nicht nur diese 2 Welten, die aufeinandertreffen. Es geht ganz viel darum in dem Roman, dass Franz Bieberkopf ein gutes Leben führen will. Er will gut sein, er will ein anständiges Leben vor allem führen und strengt sich wahnsinnig an, das zu erreichen, aber er scheitert immer wieder. Woran scheitert er eigentlich? Scheitert er, oder ist es das Schicksal? Ist es die Gesellschaft? Sind es die Umstände? Und wie haben Sie das auf Ihren Film übertragen?
Also Walter Benjamin hat mal gesagt, die Hybris der Figur Franz Bieberkopf und woran sie scheitert, ist nicht, dass sie gut sein will, sondern weil sie mehr vom Leben will als nur ein Butterbrot und ein Bett, weil sie Hunger nach Schicksal hat. Also es geht um Größe, um Anerkennung, um diese Dinge. Was meiner Figur, meinem Francis, ähnlich geht, sie will gerne den Flachbildschirmfernseher, sie will die Wohnung, das Auto, sie will halt all die Dinge, die einem Deutschland immer so versprechen. Aber was er eigentlich braucht, was er eigentlich suchen muss und was er finden muss, ist eine Heimat. Und das ist was anderes. Das ist nicht was Materielles, das ist Liebe, das ist Freundschaft, das ist das Gefühl von Sicherheit. Und wie gesagt, also meine Figur und ich glaube auch die Figur im Roman versteht lange nicht, dass das, was sie will, nicht das ist, was sie braucht.
Franz Bieberkopf gibt dafür auch eine ganze Menge. Also er ist ja ein unglaublich treuer, ein unglaublich loyaler Mensch. Also es gibt diese eine ganz böse Figur, also ich sag mal die ganz böse Figur, das ist Reinhold, der ihn immer tiefer ins Unglück zieht. So übertragen findet man das in Ihrem Film sicher auch wieder. Ist Francis auch einer, der für Freundschaft, für Liebe eigentlich alles geben wird und gar nicht erkennt, was man mit ihm anstellt?
Darf ich das ganz kurz für die Zuschauer erzählen? Also mein Film fängt an im Meer. 2 Menschen schwimmen um ihr Leben, sie sind völlig ausgelaugt, sie können nicht mehr. Ein Mann und eine Frau, Francis und seine Frau Ida. Sie klammert sich an ihn, sie zieht ihn unter Wasser, er schafft es gerade noch hoch, sie kommt nicht mehr hoch. Er strandet an der Küste von Europa und er schwört sich, lieber Gott, du hast mich heute gerettet, ich will gut sein, ich will besser sein, ich will ein besserer Mensch werden. Und er landet in Berlin und arbeitet halt irgendwo schwarz in irgendwelchen, auf irgendwelchen Baustellen. Und dann kommt halt so ein Typ rein, ein Deutscher, in einer dieser Heime und sagt, hey, ihr habt doch auch keinen Bock drauf. Ihr habt doch keinen Bock drauf, hier irgendwie euch abzuarbeiten für einen Hungerlohn. Ich biete euch an, kommt zu mir in den Park, verkauft Drogen und ihr könnt viel schneller hier rauskommen, so. Und meine Figur wehrt sich, will es nicht machen.
Er will ja anständig sein.
Er will anständig sein. Und trotzdem ist dann einfach auch die Verführung von Reinhold, also der ihn halt immer und immer wieder zieht und immer wieder irgendwo versucht, ihn auf seine Seite zu holen. Irgendwann bricht er ein. Und im Roman ist es so, dass die Hauptfigur 3-mal scheitert, 3-mal hinfällt, 3-mal sich wieder aufrappelt und am Ende endgültig zerbricht, alles verliert. Und erst dann, als sie alles verloren hat, als nichts mehr da ist, erst dann kann sie für sich begreifen, das alles brauchte ich gar nicht. Ich hatte alles Gute vor mir, weil in der Mitte des Films ungefähr, ohne zu viel zu verraten, trifft er die Liebe seines Lebens. Und sie sagt ihm auch immer, du, ich sehe dich, ich brauche nicht mehr, ich will nur dich, nichts anderes. Und er versteht es nicht. und muss erst alles verlieren, um dann bei sich zu landen.
Also Sie haben sich, wenn ich das so richtig raushöre, doch auch sehr an Berlin-Alexanderplatz, an den Roman auch gehalten. Also in der jetzigen Übersetzung, man glaubt das ja kaum, dass ein Roman von 1929, 1930 tatsächlich so eine Aktualität haben kann. Werden wir ja dann sehen auf der Leinwand. Auf jeden Fall spielt Berlin eine große Rolle. Welche Rolle spielt Berlin bei Ihnen?
Also der Roman heißt Berlin-Alexanderplatz, weil damals wie heute war der Alexanderplatz der Mittelpunkt der Stadt. Und ich glaube, was Döblin uns damals sagen wollte, war, dass er seine Figur vom Rand der Gesellschaft in die Mitte der Gesellschaft holt. Und insofern, der Fernsehturm, der spielt schon eine wichtige Rolle, der ist immer da. Und genauso wie, wenn Sie hier in Berlin leben, dann wissen Sie, wenn Sie sich verirrt haben in der Stadt, kann ja mal passieren, dann sucht man irgendwo den Fernsehturm und dann weiß man wieder, wo man ist und kann dann in die Richtung laufen. Und so ist es auch mit unserer Figur. Immer wieder verliert sie sich in der Stadt und immer wieder an diesen wichtigen Momenten sieht sie den Fernsehturm und orientiert sich und versucht da in die Mitte zurückzukommen, weil, wie gesagt, das war der Traum meiner Eltern, als sie hierher kamen. Das ist der Traum, den sie an uns, ihre Kinder, weitergegeben hat, dass wir in der Mitte ankommen und nicht am Rand bleiben und dass wir, ja, in Deutschland landen.
Die Mitte der Gesellschaft im Film Berlin-Alexanderplatz. Wir drücken auf jeden Fall schon mal die Daumen. Burhan Kobani.
Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank.
Wir machen weiter.
Ach, es geht weiter.
Ach, ja, ich dachte, es geht auch weiter. Wir sind für eine Stunde verabredet.
Ich habe gar nichts mehr zu sagen.
Ja, doch, doch. Ja, wir finden noch Themen, glaube ich, auf jeden Fall. Migration und Mehrheitsgesellschaft, dieses Aufeinanderprallen, Sie hatten es vorhin schon gesagt, das sind immer wieder Ihre Themen in Ihren Filmen, also in Ihren langen Filmen jedenfalls. Shahada, das war 2010, das war Ihr Abschlussfilm von der Akademie und war dann auch gleich hier im Berlinale Wettbewerb. Ihr zweiter Langfilm, Wir sind jung, wir sind stark, 2014 war der. Und da haben Sie die Ausschreitung eben in Rostock-Lichtenhagen bearbeitet. Also das heißt, über 20 Jahre später sich das zum Thema gemacht. Und jetzt Berlin-Alexanderplatz, Sie haben selber gesagt, diese Themen drängen sich Ihnen auch immer wieder auf. Heißt das, Sie sehen das auch ein bisschen als Ihre Aufgabe, unsere Einwanderungsgesellschaft mit sowas zu konfrontieren? Haben Sie speziell diese Aufgabe, das zu tun?
Also ich glaube nicht, dass das was mit mir persönlich zu tun hat. Wissen Sie was, es gibt so ein Wort, das ist ganz gefährlich, das benutzt man zum Beispiel bei der AfD sehr gerne, das heißt Patriot. Und Björn Höcke zum Beispiel, der definiert das immer, Patrioten, das sind Bio-Deutsche und Steuerzahler. Und ich finde das Wort so gefährlich, weil es so eine Macht hat. Und ich denke immer, ich bin auch Patriot, ich bin Verfassungspatriot. Und es gibt etwas, was ich an diesem Hiersein, in diesem Landsein, aufgewachsen sein zu dürfen, so liebe, das ist dieser erste Artikel unseres Grundrechts. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu schützen, zu verteidigen, ist die Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Das ist ein so großes Vorhaben. Das ist so eine große Aufgabe, die wir uns als Gesellschaft gestellt haben. Wir werden die Würde der Menschen, unserer Mitmenschen, unsere Würde verteidigen bis aufs Blut. Und ich sehe mich als jemand, arbeite fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, fürs ZDF. Ich lebe von ihren Steuergeldern. Nicht so gut, aber könnten auch mal ein bisschen mehr. Aber dann habe ich auch Ihnen gegenüber eine Verpflichtung. Ich habe dafür zu sorgen, dass diese Grundrechte, die wir uns mal als Vertrag vorgenommen haben in unserer Gesellschaft, dass die verteidigt sind. Dass wir, wenn wir Filme machen, selbst wenn die vielleicht ein bisschen anders sind oder vielleicht auch nicht ihr Geschmack sind, dass sie trotzdem unsere Grundwerte verteidigen. Das sind unsere Menschenrechte, aber auch einfach das eben dieser Blick auf den anderen. Als ich groß geworden bin, da war Deutschland noch irgendwie ein anderes Land. Da war es irgendwie, hat man meinen Namen immer falsch ausgesprochen. Da war es irgendwie, da hat man immer so, ach Mensch, Sie können aber gut Deutsch sprechen. Ne? Das ist heute nicht mehr so. Wir sind eine Einwanderergesellschaft und inzwischen ist das auch viel mehr in den Köpfen angekommen. Es macht vielen offensichtlich Angst. Aber ich finde das für mich persönlich toll, dass ich nicht mehr dieses good boy, du kannst aber gut Deutsch sprechen, sondern dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin jetzt an einem Ort, an dem wir uns alle irgendwie auf Augenhöhe begegnen und das versuche ich mit aller Gewalt zu verteidigen. Also, und meine Gewalt ist halt tatsächlich nur das Wort und der Film. Ich weiß nicht, ob ich komplett vom Thema abgekommen bin.
Nein, Sie haben erklärt, meine Frage war, ob Sie das so als eine Art Aufgabe sehen und so haben Sie es jetzt erläutert. Sie haben mal von sich als einer hybriden oder Sie hätten eine hybride Identität, weil Sie es jetzt gerade so angesprochen haben, Ihr Aufwachsen. Sie sind 1980 geboren, da waren Ihre Eltern gerade ein Jahr. Ein knappes Jahr in Deutschland. Wie sieht das aus, so eine hybride Identität?
Also meine Eltern waren so die ersten Afghanen, die halt geflohen sind, nachdem die Rote Armee einmarschiert ist. Und weil ich hier geboren worden bin, hier im Kindergarten war, habe ich halt viel besser Deutsch gekonnt als Afghanisch. Und als viele meiner Verwandten dann irgendwie auch geflüchtet sind und dann bei uns ankamen, haben die gesagt, wieso sprichst du denn kein Afghanisch? Bist du überhaupt ein Afghane? Und natürlich ist das ein beschissenes Gefühl. Man denkt so, natürlich bin ich Afghane, aber ich bin irgendwie auch Deutsch. Und bei den Deutschen war es halt dieses, du sprichst aber gut Deutsch. Das heißt, man ist irgendwo so gefangen zwischen beidem. Man weiß irgendwie nicht genau, zu wem gehöre ich jetzt. Und das ist etwas, was, wie gesagt, das versuche ich irgendwie in meine Filme zu tragen, weil am Ende, irgendwo kennen wir das. Irgendwie gehören wir auch nie immer komplett zu irgendwas. Ob das der Skatclub ist oder der Kegelverein oder ich kann... was ich bin, zutiefst dem VfB Stuttgart mögen, aber trotzdem Dortmund-Fan sein. Aber irgendwo sich zwischen diesen Welten zu bewegen, das ist etwas...
Es ist aber eigentlich, das klingt jetzt wieder, als sei es auch ein Vorteil durchaus. Also von beidem was zu haben. Ihr Großvater, das habe ich irgendwo gelesen, dieses Zitat, hat mal gesagt, du bist ein Vogel ohne Beine. Mhm. Du kannst nirgendwo landen.
Aber das ist ja traurig.
Das ist sehr traurig.
Also weil irgendwann geht einem ja die Luft aus. Irgendwann kann man nicht mehr fliegen.
Aber empfinden Sie sich so? Sie haben sich jetzt eben anders geschildert, deswegen...
Nee, es ist nur die... Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe gemeint, dass ich irgendwo immer auf wackeligem Boden stehe, egal. Also bei meinen Verwandten bin ich der Deutsche und bei den Deutschen bin ich der Afghane. Und irgendwo landet man nicht richtig. Das ist nicht so schlimm. Ich bin jetzt fast 40, ich komme damit klar. Aber es ist... Sie haben recht, es gibt einen anderen Blick. Man guckt einfach anders und man sieht andere Dinge. Und das ist gar nicht so schlecht, wenn man schreibt und wenn man Filme macht.
Diese Themen greifen Sie in Ihren Filmen auch in anderer Art und Weise immer wieder auf. Wir sind jung, wir sind stark. Auch die Jugendlichen in Rostock-Lichtenhagen suchten ja, haben eine Welt verloren, sucht nach einer anderen Welt. Das ist ein Film, wo Sie diese Jugendlichen, die die Asylbewerberheime angegriffen haben, wo Sie versuchen, die Täter zu verstehen. Jetzt hatten wir in der letzten Woche diese schrecklichen Morde in Hanau. Und eine Debatte darüber, warum versuchen wir eigentlich immer, die Täter zu verstehen? Laufen wir nicht Gefahr, die Opfer und ihre Ängste aus den Augen zu verlieren? Würden Sie mit diesen Jahren, die jetzt dazwischen liegen, würden Sie einen Film über die Täter noch einmal machen wollen?
Absolut. Und jemanden verstehen zu wollen, heißt ja nicht zu akzeptieren, dass das, was er oder sie getan hat, richtig ist. Also verstehen heißt nicht gutheißen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Böse hat vor nichts mehr Angst als vor Vergebung. Ich glaube, dass Hanau viel zu frisch ist, als dass man da irgendwas vergeben kann. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Mein Vater hat jahrelang in Hanau gelebt. Ich bin als Kind immer wieder in Hanau gewesen. Das geht mir nicht nur nah, weil das Menschen sind, die vielleicht so aussehen wie ich oder die dieselbe Religion haben wie ich, sondern ich war dort oft. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft die Kapazität haben, sowohl mit den Tätern als auch mit den Opfern umzugehen. Und wenn wir diese Agilität nicht haben, wenn wir nicht flexibel genug sind, sowohl das eine als auch das andere im Auge zu halten, dann wird die Polarisierung, die wir sowieso schon haben, dass wir auseinandergleiten als Gesellschaft, dass die Fronten sich verhärten, dann wird das immer schlimmer werden. Mhm. Was ich an meinem Beruf so liebe, ist, ich verführe sie. Sie kommen zu mir ins Kino, das ist mein Haus, meine Kirche, mein Altar. Ich schließe die Tür zu, der Film fängt an. Und für 2 Stunden sind sie in meiner Welt. Und die ist erstmal neutral. Das ist einfach ein Ort für mich, wo man Empathie empfinden kann, wo man in die Haut einer anderen Person schlüpfen kann, wo man die Welt einer anderen Person sehen kann. Und mein Bruder ist Neuropsychologe oder hat das mal studiert und die Neuropsychologen sagen, das ist wirklich gelebte Lebenszeit. Wir empfinden das wie die. Und dann kommen sie raus und weil sie gerade 2 Stunden ein anderes Leben gelebt haben, müssen sie ja einen neuen Blick haben. Sie müssen die Welt ja neu sehen. deshalb habe ich mich zum Beispiel mit den Tätern in Rostock beschäftigt, weil ich habe tierisch Angst gehabt. Es gab so eine Situation, als wir Kinder waren, wir sind ziemlich viel umgezogen. Wir waren eben nicht nur in Frankfurt, in Hanau, wir waren auch im Westerwald. Und ich kann mich erinnern, wir waren in so einer kleinen 600-Seelen-Gemeinde. Meine Mama, mein Bruder und ich waren in unserem Haus und eines Nachts kamen irgendwie 10, 20 Chaoten, haben irgendwie angefangen, unsere Fensterscheiben zu schlagen, wollten uns aus diesem Haus rausholen. Und ich weiß noch, wie meine Mutter geschrien hat, verpisst euch, geht weg, ich bin hier mit meinen Kindern, ich hole die Polizei. Und von draußen kam, macht dir keine Sorgen, die Polizei ist schon da. Und dieses Gefühl war furchtbar. Und ich hatte so keine Lust mehr, dieses Gefühl zu haben, diese Angst zu haben vor den anderen. Deshalb wollte ich sie einfach verstehen. Ich wollte diesen Leuten ins Gesicht sehen, weil wir können die noch so weit aus unserem Blickfeld schieben, wenn wir die, von denen wir glauben, dass sie anderer Überzeugung sind, dass sie was anderes mit ihrem Leben vorhaben, dass sie was anderes mit unserem Leben vorhaben, dann werden wir nur Gräben schaffen. Wir werden keine Brücken bauen. Die Sache mit dem Verständnis, warum nicht? Warum soll man nicht verstehen und gleichzeitig Mitgefühl haben, gleichzeitig die Opfer verteidigen? Ich weiß nicht, warum das ein Widerspruch sein soll. Dafür sind wir doch viel zu weit als Zivilgesellschaft, als dass wir da eingeschränkt wären.
Auf jeden Fall lohnt es sich, diese Filme immer mal wieder zu gucken. Also es ist ja auch erschreckend, wenn Filme nach 5, 6, 7 Jahren immer wieder aktuell sind. Erschreckt sie wahrscheinlich selber auch. Oder ist da auch nicht so eine Art von Enttäuschung über unsere Gesellschaft, weil sie sich daran so abarbeiten, so wie sie es jedenfalls schildert im Moment?
Aber das ist, darf ich wieder zurückgehen zu diesem Bild von der Mutter? Eine Mama wird doch nicht müde. Na Gott, nein, das ist ein blödes Bild. Aber also sagen wir mal, wenn wir Familie sind und wir Geschwister sind, dann werden doch Geschwister nicht müde, nur weil eines der anderen Geschwister irgendwie immer Ärger macht. Man strengt sich an und macht immer weiter, weil es kann mal sein, dass man ein Geschwisterchen nicht so sehr mag, aber man liebt es halt. Und es ist ein Teil von einem. Und wenn wir in Deutschland gemeinsam leben und zusammenbleiben wollen, dann muss man halt viel Kraft aufbringen. Man muss auch kämpfen und man darf halt nicht aufgeben. Natürlich, ich möchte gerne Kinder haben, ich möchte die hier aufwachsen lassen, ich möchte hier, wo ich hier geboren bin, auch hier sterben. In einem Land, das ich so kennengelernt habe, mit all der Toleranz und der Freundschaft und der Offenheit, die ich erfahren habe. Mit 2 Koffern sind meine Eltern hierher gekommen. Und ihre Kinder sind alle in der Mittelschicht. Wir sind zwar Passdeutscher, wir sind alle Steuerzahler. Wir geben unseren Beitrag zur Gesellschaft. Das ist doch unglaublich, dass man in so einer Welt leben und in so einem Land leben kann, wo man mit 2 Koffern ankommt und nach einer Generation sind alle schon Teil der Gesellschaft. Das ist fantastisch.
Also daher die Aufgabe, die quasi selbstgewählte Aufgabe, eben in unserer Gesellschaft dafür zu arbeiten, dass das mehreren so gelingt. Seit wann machen Sie das eigentlich filmisch? Wie sind Sie zum Film gekommen? Wann hat Sie Film infiziert und ist zu Ihrer Kirche geworden, haben Sie, glaube ich, eben so genannt?
2000 habe ich Abitur gemacht und ich habe dann erstmal gesucht. Ich wollte eigentlich immer ins Theater. Ich wollte irgendwie Dramaturg werden, mich hinter Bücherwänden verstecken und auf gar keinen Fall auf so einer Bühne stehen. Und, und dann...
Hat nicht geklappt.
Ich habe viele Praktika gemacht beim Film, beim Theater. Und irgendwann habe ich durch Zufall die Bewerbungsunterlagen für die Filmhochschule in Ludwigsburg in die Hand bekommen. Und meine Mutter hat das gesehen und meinte so, bewirb dich, du hast genug Praktika, es könnte funktionieren. Es hat funktioniert, es war wirklich mehr Zufall als irgendwas anderes. Und ich habe ziemlich lange gekämpft, um irgendwie für mich zu verstehen, was ich da überhaupt zu suchen habe in dieser ganzen Filmwelt. Und ich glaube, dass ich es langsam jetzt im Jahr 2020, am 25. Oktober, langsam komme ich drauf.
Am 25. Oktober?
2020? Ach Quatsch, nee, Februar, Verzeihung.
Ich dachte schon, in welcher Zeit leben wir. Also langsam im Jahr 2020 kommen Sie drauf zu erfahren. Wobei der Erfolg sich sehr schnell eingestellt hat. Herr Bohanni, Sie sind noch nicht 40, sind schon 2-mal im Berlinale-Wettbewerb angetreten oder treten jetzt dieses Jahr zum 2. Mal an und haben uns aber eben erzählt, dass Sie eigentlich lange gar nicht genau wussten, wo Sie hin wollten. Sie sind dann in die Filmakademie Baden-Württemberg gegangen und haben aber schon mit Ihrem Abschlussfilm so großen Erfolg gehabt. Schon ein Kurzfilm, den Sie gemacht haben, Illusion, ist ausgezeichnet worden. Wie haben Sie das miteinander, also diese erste Orientierungslosigkeit und dann der plötzliche Erfolg? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich misstraue dem Erfolg immer komplett. Ich habe immer Angst, dass wenn heute was Gutes passiert, passiert morgen auf jeden Fall irgendwas Beschissenes. Aber auf der anderen Seite, ich habe das nie alleine gemacht. Ich habe immer mit tollen Leuten gearbeitet. Und das Schöne an der Filmhochschule ist, sie verbringen da 4 Jahre. Und natürlich macht man da auch Filmchen und man studiert auch ein bisschen, aber vor allem lernt man Leute kennen und das sind dann die Partner, die man dann auch später im Leben hat. Seit über 10 Jahren arbeite ich mit demselben Kameramann, den ich dort kennengelernt habe, zusammen mit demselben Produzenten. Mein Editor, also mein Filmschnittmeister, ist von der Hochschule. Früher habe ich auch mit anderen Leuten von der Hochschule gearbeitet.
Was macht dieses Team? Ist das wie so eine Familie oder wie?
Das ist die Familie. Das ist absolut dieses Gefühl, dass man... Also ich bin, glaube ich, eher schwierig. Ich bin das Kind, das ausgehalten wird. Aber ich habe einfach so tolle Leute um mich herum, die so unglaublich talentiert sind. Und ich bin eigentlich nur derjenige, der das so versucht, so deren unglaubliches Talent so ein bisschen in die Richtung nach links oder nach rechts, mal nach oben, mal nach unten zu leiten. Aber nur als Team funktioniert das. Also jeder Regisseur, der sich hier hinsetzt und sagt, er wäre alleine gut, vertrauen Sie ihm nicht, das stimmt nicht.
Aber die Ideen müssen von Ihnen kommen, oder? Die Ideen
auch Ideen, also Ideen entstehen. Natürlich habe ich hin und wieder mal eine tolle Idee, aber das passiert alle 10 Jahre mal. Meistens ist es so, man hat eine...
Fishing for Compliments, glaube ich.
Nee, ich sage Ihnen, meistens hat man eine mittelmäßige Idee und dann setzt man sich mit tollen Leuten zusammen und daraus wird dann eine tolle Idee. Und meistens kommt man mit irgendwas um die Runde, das es schon irgendwie mal gab. Und wenn nur genug kluge Leute zusammensitzen, dann wird daraus was richtig Spannendes.
Also Sie sind ein Teamplayer, wenn ich das jetzt so
verstehe. Ich würde ohne mein Team komplett untergehen. Also mein Kameramann Yoshi ist ein visuelles Genie.
Sie haben gar nicht unbedingt die Bilder im Kopf, wenn Sie eine Idee verfolgen. Die Bilder kommen dann durch den Kameramann dazu?
Es ist nicht so einfach. Es ist viel, viel Arbeit. Also wenn ich sage, dass wir 8 Jahre in diesem Film saßen, dann ist das wirklich ungelogen. 8 Jahre, nicht jeden Tag, natürlich nicht. Aber wir haben in dieser Zeit tausende Bilder gesammelt. Und wir haben die geordnet, umgeordnet, neu strukturiert. Aber natürlich als Kameramann, weil ich ihm vertraue, lasse ich ihm oft dann diesen Bilderreigen, den wir haben, ordnen, umordnen, in eine neue Reihenfolge bringen und lasse mich dann davon verführen und davon mitreißen. Mit meinem Drehbuchautor Martin, mit dem ich auch schon zusammen studiert habe, der schreibt und schreibt und schreibt und dann ist es da wiederum meine Aufgabe, das zu strukturieren, dem Rhythmus zu geben, das zu ordnen, zu kürzen und in eine Form zu bringen. Was die Schauspieler, und egal was sie von diesem Film halten werden, wenn sie ihn gesehen haben, falls sie ihn anschauen, sie werden die Schauspieler lieben. Die Schauspieler werden sie komplett umwerfen.
Ich wollte sie mal nennen. Das hatte ich mir nämlich vorgenommen. Birgit Bungay ist Franzis, Jella Haase ist Mieze, die kennen wir ja auch aus Berlin-Alexanderplatz, Albrecht Schuch ist Reinhold und dann kommt noch Joachim Krohl als Pumps, genau. Also wirklich eine großartige Besetzung und jetzt wollten Sie gerade erzählen, wie viel Freiheit Sie den Schauspielern lassen?
Nein, wie viel Arbeit das ist. Also man kennt Jella zum Beispiel vor allem irgendwie aus Fuck You Goethe. Und was die Frau sich reingehangen hat, wie sie den Roman verschlungen und sich diese Rolle gebaut hat. Oder Welket kommt aus Guinea-Bissau, das ist Westafrika. Er ist zwar ein Migrant, aber er ist kein Flüchtling. Und dann fragen ihn aber viele Reporter, haben Sie so einen Flüchtlings-Background und können Sie diese Erfahrung, bla bla. Und es ist, nein, es ist einfach harte Arbeit.
Ich habe recherchiert,
ich habe mich unterhalten, ich habe versucht rauszufinden, wie das Gefühl ist. Und dann habe ich das dargestellt. Wie gesagt, man fängt meistens mit was Mittelmäßigem an und mit den richtigen Leuten kann man es zu was ganz, ganz Wunderbarem verfeinern.
Und dann ist es das gemeinsame Baby, weil ich glaube, am Anfang haben Sie von dem Baby gesprochen, das jetzt demnächst auf die Welt kommt und von uns allen begutachtet wird.
Aber andererseits, der Erfolg hat viele Mütter und Väter. Der Misserfolg kennt nur einen Vater, das bin dann ich.
Aber dazu wird es natürlich nicht kommen, sage ich jetzt einfach mal so. Drücke jedenfalls die Daumen. Aber wir haben eben von den Auszeichnungen gesprochen. In dem Film, der Kurzfilm Illusion, ist ausgezeichnet worden. Sie sind sehr schnell beachtet worden. Sie haben Stipendien bekommen. Sie waren in der Villa Aurora. Los Angeles, da ist hier der Anfang auch von Berlin-Alexanderplatz entstanden. Die Filmakademie ist das eine. Ich habe jetzt, glaube ich, aus Ihren Worten gelernt, es ist vor allem ein Ort, wo man sich kennenlernt und wo man sich ausprobieren kann. Was gehört noch, also was braucht es auf dem Weg unbedingt, um eben so einen Push zu kriegen, um an seine Arbeit zu glauben, um dabei zu bleiben?
Ich weiß nicht, ob ich es noch zusammenkriege. Ich hatte mal so eine Theorie, es gibt 5 Dinge, die man braucht. Man braucht Talent, Vision, Disziplin, Connections und Glück. Sind es 5? Aber meistens für die meisten reicht gute Connections, Disziplin und ein bisschen Glück. Und deshalb ist deutscher Film auch nicht immer so genial. Was nicht reicht, ist Vision und Talent ohne Glück, ohne harte Arbeit und ohne Connections. Das geht gar nicht. Also wer glaubt, dass er Talent hat oder vielleicht sogar viel Talent hat, aber keine Disziplin.
Also Sie sind ein disziplinierter Mensch?
Ich nicht, aber dafür habe ich ja ein Team.
Ach so, dafür ist das Team da. Sie brauchen offenbar aber doch durchaus mal Abwechslung. Also Sie sind im vergangenen Jahr wieder zu Ihren ursprünglichen Wurzeln zurückgekehrt oder haben einen Abstecher hingemacht, nämlich zum Theater. Sie haben hier im Berliner Ensemble Kriegsbeute inszeniert.
Nee, das wäre was Schönes gewesen. Ich habe es geschrieben und es wurde dann inszeniert.
Genau, Sie haben es geschrieben, richtig. Sie haben es auch nicht alleine geschrieben, Sie haben es zusammen mit Martin Behnke geschrieben. Also es wurde inszeniert so. Auf jeden Fall haben Sie wieder fürs Theater gearbeitet. Warum? Wollten Sie mal wieder an die Wurzeln?
Ich wollte nie woanders hin. Das war für mich immer der große, große Traum. Also als Regisseur im Theater zu arbeiten. Und wie gesagt, diese ganze Geschichte mit dem Film ist aus Versehen passiert. Und es war natürlich irgendwie schon traurig, dass Martin und ich ein Stück schreiben und ich das nicht inszenieren darf. Und das hat dann eine sehr talentierte junge Regisseurin inszeniert.
Ab und zu fallen eben auch in einem Café mal die Tassen um, aber da lassen wir uns jetzt nicht von irritieren. Also der Abstecher ins Theater, bleibt der ein Abstecher oder haben Sie also vor, häufiger wieder am Theater, fürs Theater zu schreiben?
Also momentan ist es so, ich bin total verführbar, ich habe total Lust drauf, aber ich habe so Lust, jetzt andere Sachen zu machen. Ich habe jetzt irgendwie angekündigt, ich möchte gerne eine Trilogie machen. Ich weiß nicht genau, was es sein wird, aber ich habe mal gesagt, ich mache es jetzt. Ich weiß schon, was es ist, aber ich würde gerne eine Deutschland-Trilogie machen. Schwarz, Rot, Gold, 3 Filme, Einigkeit, Recht und Freiheit.
Oh, eine Idee, vielleicht schon weiter gediehen, als es hier jetzt verraten wird. Eine Idee von Burhan Kobani, hier zu Gast im Gespräch auf der Berlinale.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Burhan Kobani, hier auf der Berlinale, einen kurzen Besuch hier bei uns im Studio in der Audi Berlinale Lounge gemacht. Sie haben eben von Connection gesprochen, die man unbedingt braucht. Da ist wahrscheinlich die Berlinale der ideale Marktplatz für?
Die Amerikaner im Film sagen Schmusing. Das ist schon so ein Ort, wo man halt viel Schmusing macht, also wo man sich irgendwie auf Veranstaltungen und Partys trifft. Und ein Professor von mir hat immer gesagt, sich gegenseitig den Hals reibt, wo ich das Bild nicht ganz verstehe. Und natürlich, also so jeden Abend ist irgendeine Veranstaltung und ich habe auch schon 15 Visitenkarten. Die Hälfte davon verliert man, die andere Hälfte geht nicht ran, wenn man anruft. Und deshalb bin ich auch so froh, dass ich ein Team habe, dass ich natürlich diese Connections, die man hier durchaus machen kann, dass ich erstmal nicht so abhängig davon bin, weil wir einfach sehr bewusst an unseren Sachen arbeiten. Aber natürlich, hier gibt es einen großen Market, hier sind die großen Stars auf dem Teppich und vielleicht schafft man es sogar manchmal. Gestern habe ich zum Beispiel Herrn Petzold kennengelernt. Ich saß damals bei ihm in der Vorlesung, aber habe nie ihm die Hand geschüttelt und jetzt war es zum ersten Mal so, und jetzt kennt man sich und das ist doch schon mal schön.
Also auf jeden Fall genutzt das, was die Berlinale hier an Schmusing bietet. Mhm. Burhan Kobani, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Für den Einblick in den Berufsalltag. Dankeschön auch in die vielen Einblicke auf die Basis dessen, woraus Sie Ihre Filme machen. Vielen Dank für den Besuch.
Danke Ihnen. Dankeschön.
Und sein Film, Burhan Kobanis Film, Berlin-Alexanderplatz, hat hier, wie gesagt, auf der Berlinale, im Berlinale-Wettbewerb Premiere. Aber wer es da nicht hinschafft, der reguläre Kinostart ist im April, soweit ich weiß. Also bitte beobachten.
Und ich finde es toll, dass Sie alle so früh hier angekommen sind. Um 9 Uhr morgens, unglaublich.
Ja, wer jemanden sehen will, kommt auch früh. Der frühe Vogel und so weiter. Morgen an derselben Stelle haben wir eine alte Bekannte von Ihnen zu Besuch, nämlich die Schauspielerin Anne Ratte-Polle,
Der
Sie den allerersten Kurzfilm gemacht haben, Illusion. Also morgen Anne Ratte-Polle hier zu Besuch. Dankeschön. Thank you.